Würdig und herrlich ist das Lamm. Ich wünsche uns, dass wir diesen Gedanken aus unserem Gottesdienst heute mitnehmen. Wir beschäftigen uns ja mit der Jahreslosung. Leider muss uns jetzt einer verlassen, sehe ich gerade. Er beschäftigt sich dann mit was anderem. Eine gute Zeit euch. Wir grüßen übrigens jetzt mal gerade die, die in der Baby Lounge sitzen und per Kamera zugeschaltet sind. Eine schöne Möglichkeit. Jahreslosung, überall auf der ganzen Welt, nicht nur in der Baby Lounge, nicht nur hier. Christen auf der ganzen Welt hören auf dieses Wort. Ich will dem Durstigen geben von der Quelle des Lebens. Ich will ihnen geben das lebendige Wasser umsonst. Offenbarung 21, Vers 6. Und wir haben am letzten Sonntag unter dem Titel Wasser des Lebens einiges dazu gehört. Wir können das wie immer auf unserer Gemeinde-Homepage nachlesen. Na? Gut. Allerdings, es ist ja immer problematisch, wenn wir einen Satz aus der Bibel rausnehmen, so aus dem Zusammenhang reißen, nicht wahr? Und das berühmteste, zugegebenermaßen etwas konstruierte Beispiel kennen vielleicht einige. Da gab es einen Mann, der war sehr unschlüssig, der stand vor schwierigen Entscheidungen seines Lebens und da sagte er, da schlage ich doch mal jetzt die Bibel auf, mach das so, schlägt sie auf, mit blind, mit dem Zeigefinger rein, landet bei Matthäus 27, Vers 5 und liest, Judas ging hinaus und erhängte sich. Er war noch weiter irritiert und gedacht, das kann jetzt ja wohl nicht sein. Ich mache noch einen Versuch und dann landet er bei Lukas 10, Vers 37. Da steht drin, Jesus antwortete, ja, nun geh und mach es genauso. Also diese Bibelstellen gibt es wirklich. Die Geschichte ist vermutlich konstruiert, aber zeigt deutlich, dass wir viel zu kurz greifen. Wenn wir einfach mal so ein Wort aus der Bibel rausnehmen und sagen, das gefällt mir, das nehme ich jetzt mit. So ein Neujahrsspruch, nicht wahr, wenn man dann ins Silvester übers Neujahr geht. Ich profitiere von solchen Versen, aber ich schaue immer auch gerne nach, wo steht das eigentlich? Und was hat das denn tatsächlich zu sagen, dass ich nicht in die Versuchung komme, etwas hinein zu interpretieren von dem, was mir gefällt, was ich brauchen kann? Also greifen wir zu kurz, wenn wir meinen, die Jahreslosung würde sagen, alles wird gut. Es gibt ja so Moderatoren, die gerne einen so verabschieden, alles wird gut. Da frage ich mich, woher nehmen die sich eigentlich das Recht? Woher wissen die das? Selbst die Variante, Gott wird es gut machen, finde ich immer noch ein bisschen schwierig. Denn was heißt, Gott wird es gut machen? Wird er das so machen, wie ich glaube, dass es gut für mich oder für andere ist? Schauen wir also einmal an, in welchem Zusammenhang die Jahreslosung eingebettet ist. Und stellen diese Gedanken unter die Überschrift Leben umsonst oder vergeblich. Ich will dem Durstigen geben von der Quelle des lebendigen Wassers umsonst. Ich greife das Wort umsonst mal ganz bewusst heraus. Was eigentlich ist der Unterschied zwischen umsonst und vergeblich? Also wenn ich zum Beispiel sage, ich bekomme das Zeitschriften-Abo kostenlos, dann bekomme ich es also umsonst, nicht wahr? Muss ich nichts für bezahlen. Wenn ich jetzt sage, meine Bitte um eure Aufmerksamkeit ist vergeblich, dann ist sie erfolglos. Übertragen wir das mal jetzt auf unseren Bibeltext, ist der Unterschied ganz offensichtlich. Ich kann sagen, Gott gibt kostenlos oder Gott gibt vergeblich. Ich will es mal ganz zugespitzt formulieren. Kann das kostenlose, unbezahlbare Angebot Gottes mit seiner Gnade auch vergeblich sein? Quasi als Vorwort einmal hören wir die Verse 1 bis 4 aus dem 21. Kapitel des Johannesevangeliums. Ich lese. Dann sah ich einen neuen Himmel und eine neue Erde, denn der alte Himmel und die alte Erde waren verschwunden. Und auch das Meer war nicht mehr da. Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkommen wie eine schöne Braut, die sich für ihren Bräutigam geschmückt hat. Ich hörte eine laute Stimme vom Thron her rufen, siehe, die Wohnung Gottes ist nun bei den Menschen. Er wird bei ihnen wohnen und sie werden sein Volk sein und Gott selbst wird bei ihnen sein. Er wird alle ihre Tränen abwischen. Es wird keinen Tod, keine Trauer, kein Weinen und keinen Schmerz mehr geben. Denn die erste Welt mit ihrem ganzen Unheil ist für immer vergangen. Müssen wir länger jetzt drüber nachdenken. Und ich knüpfe hier an mit einem ersten Gedanke, den ich überschreibe, alles neu. Verse 5 und dann 6. Es heißt hier, und der, der auf dem Thron saß, sagte, ja, ich mache alles neu. An dieser Stelle wird ausdrücklich im Buch der Offenbarung, im ganzen Buch, zum ersten Mal gesagt, dass Gott selbst spricht. Und wir erinnern uns, im ersten Buch der Bibel, dem Buch Genesis, taucht das schon mal auf. Und Gott sprach und siehe, es wurde. Was er sagte, das ist passiert, das geschah. Und auch das hier erinnert, jetzt schlägt einen ganz großen, weiten Bogen zurück an den Anfang allen Geschehens auf dieser Erde, erinnert an die erste Schöpfung. Gott verbessert nicht hier und da etwas. Er macht etwas ganz Neues, so wie er es damals aus dem Nichts erschaffen hat, dass diese Welt in den Himmel gehängt wurde. So sagt die Bibel, spricht er und es geschieht wieder etwas komplett Neues. Alles wird neu geschaffen. Und das Entscheidende an der Stelle ist, lass uns das ruhig noch einmal bedenken und bemerken, Gott ist es, der das macht. Nicht der Mensch tun wir das. Keine frommen Menschen mit ihren schönen Programmen, keine Humanisten, auch keine Agnostiker, die sich politisch oder sonst irgendwie betätigen, sozial. Über Jahrhunderte hinweg haben wir geglaubt, dass durch Politik, durch Wissenschaft und Technik eines Tages diese Welt eine bessere Welt sein würde. Und es ist ja wirklich bemerkenswert, was Menschen an Gutem, an Förderlichen, an Verbessernden auch schon geschafft haben. Man hat gedacht, wenn wir so weitermachen, mit all dem, was wir erfinden, jetzt kriegen wir sogar intelligente Hausgeräte, dass wir diese Welt am Ende wirklich zu einem schönen Ort machen, einem paradiesischen Ort. Man nennt das evolutionären Optimismus. Aber das wahre Problem mit diesem Mythos vom stetigen Fortschritt besteht ja darin, er wird mit dem Bösen, das in dieser Welt ist, nicht fertig. Dieser evolutionäre Optimismus bleibt hilflos angesichts von Weltkriegen, von Drogenkriminalität, von Auschwitz, Apartheid, Kinderpornografie und was es noch alles gibt. N.T. Wright hat in seinem Buch Evil and the Justice of God einmal einen interessanten Satz gesagt. Er sagte, die Welt ist nach wie vor ein trauriger und böser Ort, kein glücklicher, aufwärtsstrebender Fortschritt ins Licht. Bei all dem, was wir geschaffen haben, haben wir grundsätzlich etwas geändert? Es ist Gott, der das Neue bringt. Andererseits können wir Menschen ja trotzdem und insbesondere wir Christen schon anfangsweise Zeichen setzen für das große Neue, das kommen wird. Wir können das tun, weil wir erwarten, dass Christus das dann vollendet, wenn er wiederkommt. Wir leben auf Hoffnung. Wir leben in einer zuversichtlichen Haltung. Wir schauen mutig und erwartungsfroh in eine Zukunft, die deswegen, weil Jesus sagt, ich werde kommen und alles neu machen, es dann vollenden wird. Und bis dahin haben wir in dieser Kraft, in diesem Wissen drum, so viele Möglichkeiten, ja auch den Auftrag, etwas von dem bereits zu tun, was er dann vollenden wird. Das Neue hat doch schon längst begonnen. Wir alle kennen diesen Satz aus dem 2. Korintherbrief. Das bedeutet aber, wer mit Christus lebt, wird ein neuer Mensch. Er ist nicht mehr derselbe. Sein altes Leben ist vorbei. Ein neues Leben hat begonnen und dieses neue Leben kommt allein von Gott. Wir brauchen diese Welt nicht zu retten, das ist nicht unser Auftrag. Aber wir können da, wo wir sind, in diesem Wissen, in dieser Hoffnung, in dieser Bestätigung, dass Gott angefangen hat, dass er präsent ist und dass er wiederkommen wird, um das zu vollenden, da können wir schon unterwegs sein. Dann heißt es weiter und dann sagte er zu mir, schreib es auf, denn was ich dir sage, ist zuverlässig und wahr. Ich stelle mir das gerade so vor, der Johannes, der ist völlig perplex, der ist wie von den Socken und jetzt muss ihm dieser Bote sagen, ey, Das ist wichtig, notier das mal. So wie du gerade aufgeregt bist, so was dir alles jetzt durch den Kopf geht, du vergisst das wieder. Schreib es auf, was ich euch weitergeben will. Bis heute ist so wichtig, dass du das notieren solltest. Und das ist auch eine Hilfe für uns heute. Deswegen gibt es die Bibel, die Heilige Schrift. Denn was geschrieben steht, kann uns Hilfe und Sicherheit sein. Wer von euch zweifelt nicht auch mitunter an dem, was er so glaubt? Die Bibel sagt, ich rede von Gott. Und Gott sagt, was da steht von mir, das ist wahr und zuverlässig. Dem dürft ihr euer Leben anvertrauen. Es gibt viele solcher Stellen in der Bibel, wo ausdrücklich das gesagt wird, dass das Wort Gottes zuverlässig ist. Eine Quelle der Hoffnung und der Kraft. Auch wenn ihr, ich sage so gerne, eure Fälle flussabwärts schwimmen seht. Wenn die Dinge im Leben nicht sich so entwickeln und laufen, wie ihr sie euch gedacht hattet. Gottes Wort ist zuverlässig und tragfähig. Und dann sagt es hier weiter im Text, es ist vollendet, ich bin das Alpha und das Omega, der Anfang und das Ende. Diesen Satz, es ist vollendet, den haben wir auch schon mal wo gehört, oder? Den kennt ihr. Genau das hat Jesus auch am Kreuz gesagt. Und darauf wird wieder Bezug genommen. Jesus hat die Grundvoraussetzung für die Überwindung der Katastrophe durch die Sünde in dieser Menschheit überwunden. Er hat das geschaffen. Und jetzt kündet er die Überwindung, die Vollendung an. Und in diesen Anfang und in dieses Ende sagt er, ist alles eingebettet. Das heißt, wenn Christus der Anfang und das Ende ist und wir in seiner Hand sind, bedeutet das tatsächlich, und das dürfen wir mit Fug und Recht so festhalten, nicht alles wird gut einfach so, sondern Gott hat diese Welt und hat dieses Leben in seiner Hand. Auch euch, bei denen gerade Dinge gar nicht gut laufen. Vielleicht hörst du das später aus dem Krankenhaus via Internet. Wir wünschen gute Genesung. Vertrau auf Gott, dass er auch dich in seiner Hand behält. Vielleicht hörst du das zu Hause, weil du nicht mehr kommen kannst, wegen irgendwas anderem. Vertrau darauf, dass Gott dich sieht. Dass du in diesen Händen bist, A und O. Gut im Sinne Gottes ist viel weitreichender und umfassender als das, was wir für uns so festhalten und vorstellen möchten. Und zwar gerade, weil noch nicht alles gut ist. Wir brauchen uns doch nichts vormachen. Vieles läuft doch eben nicht nach unseren menschlichen Vorstellungen von Glück ab. Gerade deswegen dürfen wir jetzt diese Einbettung in Gottes Gnade feiern. A und O, Anfang und Ende. Das letzte Wort ist nicht gesprochen. Der letzte Segen ist noch nicht verteilt. Gott stellt unsere Füße auf weiten Raum. Manchmal kommt uns dieser weite Raum vor wie eine Wüste. Manchmal fühlen wir uns eingeengt wie in einem Gefängnis. Lasst euch sagen, Gott ist der Anfänger und Vollender eures Glaubens. Nicht, weil ich das sage oder sonst jemand, sondern weil er selbst in diesen Worten uns das verheißen hat. Haltet daran fest. Und weil wir das jetzt schon feiern dürfen, mit den lachenden Lachen und mit den weinenden Weinen, im Bewusstsein, dass dieser Gott da ist, dürfen wir Wunder, dürfen wir Heil und Gelingen erbitten und erwarten. Und deswegen müssen wir auch gleichzeitig gegen Unrecht, gegen Machtmissbrauch, der vielleicht sogar im Namen Jesu geschieht, vorgehen. Bei uns selbst und in unserem Umfeld. Vor allem aber haben wir keinen Freifahrschein für ein sorgenloses, frommes Ferienparadies. Wir sind eingebunden in die Hände Gottes, Anfang und Ende. Und er wird zum Ziel kommen, mit uns. Oder, es bleibt ja noch die Frage zu klären, wer ist denn jetzt mit diesem Bild, das er hier entwickelt, gemeint? Wer ist dabei und wer nicht? Das ist ein zweiter Gedanke. Wen finden wir denn auf diesem Bild wieder? Die Verse 6 und 7 beschreiben es. Zunächst, jedem, der durstig ist, werde ich aus der Quelle, die das Wasser des Lebens enthält, umsonst zu trinken geben. Wer siegreich ist, wird dies alles empfangen. Ich werde sein Gott sein und er wird mein Sohn, wir dürfen durchaus sagen, meine Tochter sein. Ich habe das schon mal gesagt, ich wiederhole es auch gerne. Im Bild, also dabei wird sein, in diesem neuen Reich, auf dieser neuen Erde, Wer demütig dieses kostenlose, dieses unbezahlbare Geschenk der Gnade umsonst annimmt. Wer sich bedürftig weiß, wer sagen kann, ich bin darauf angewiesen, dass dieser Gott die Hand über meinem Leben hält. Ich möchte diese Gnade zulassen. Und das war in den letzten Wochen immer wieder unser Thema. Leben in der Abhängigkeit dieser Gnade, die Gott anbietet. Ich möchte das nur an einer Möglichkeit mal in unseren Alltag übertragen, ich versuche es zumindest. Leben wir aus dieser Gnade? Thema Vergleich, finde ich, ist ein ganz gutes Beispiel. Mit wem vergleiche ich mich? Wann bin ich rund? Wann bin ich vollkommen? Wann gehe ich hier raus und sage, Volker, schön mit dir heute gewesen? Oder wie immer ihr euch dann Mut zusprecht. Mit wem vergleicht ihr euch? Ich stelle fest, junge Eltern vergleichen sich untereinander und gegenseitig. Wie schneiden wir ab? Wer macht das besser? Wer hat das schönere Kind? Wer hat die beste Erziehung? Und. Da ist ein ziemlicher Druck auf dem Kessel mitunter. Schüler, Studenten und Auszubildende, die checken sich nach Leistungen ab. Da guckt man, welche Noten man in der Schule hat. Man fragt nach der Schulform, Gesamtschule oder Gymnasium oder in der jeweiligen Branche, was kann man da verdienen oder was verdient man da? Wie ist das Verhältnis von geleisteter Arbeit zu Einkommen? Es gibt Leute, die arbeiten ganz viel und kriegen ganz wenig und andere, die arbeiten ganz wenig und kriegen ganz viel. Vergleichen, wo wir hinschauen. Menschen ohne Partner vergleichen ihre Lebenssituation und damit auch ihren persönlichen Wert mit den Menschen, die als Paare durch die Welt gehen. Die Liste ist so endlos wie subtil. Und bei dieser Vergleicherei kommt am Ende immer raus, ich reich nicht aus, der andere macht's besser. Scheinbar. Das macht aber was mit uns. Und das ist genau das, wovon hier gesprochen wird. Du lebst nicht aus der Gnade. Gnade heißt, ich habe dich erwählt, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du gehörst zu mir und deswegen reichst du aus. Ich liebe dich und deswegen bist du gerechtfertigt. Du bist mir wertvoll. Da gibt es nichts hinzuzufügen. Und so wie du lebst, gebe ich dir so viel Potenzial, dass du das verweitern kannst. Aber du musst dich nicht vergleichen. Warum tust du das? Mir genügst du, sagt Gott, zu jedem von euch. Leben aus der Gnade heißt so leben, dass ich sage, für Jesus bin ich gut genug und das reicht mir. Und dann mache ich das, was ich bin. Ja? Ich muss nicht der Sebastian werden und er nicht der Volker, sondern du musst zum Sebastian werden und ich zum Volker, so wie Gott uns das vorgestellt hat. Leben in der Gnade bedeutet anzunehmen, dass Gott Gutes über dir ausgesprochen hat und dass er das tun wird, wenn du es zulässt. Gott gibt aus der Quelle, die das Wasser des Lebens enthält. Und du kannst nichts dafür tun. Du kannst es nur annehmen und glauben und sagen, ja, Herr, so ist das. Du bist Anfang und Ende und ich bin darin eingebettet. Und jetzt kann ich mich entfalten. Und das reicht aus, damit du ausreichst. Wer siegreich ist, heißt es hier, also wer überwindet, wird das alles empfangen. Das kann bedeuten jetzt, ich setze meine ganze Kraft da hinein, dass mich nichts von Jesus abdrängt. Dass ich zum Beispiel, wenn ich jemand bin, der sich immer darüber definiert, was andere von einem denken, dass ich sage, da fange ich jetzt mal an, das durchzustreichen. Und ich denke das, was Christus von mir denkt. Ich will auf dem Boden dessen bleiben, was Christus für mich erfochten hat am Kreuz. Mein Leben ist und bleibt ein Kampf, das ist völlig klar. Aber ich kämpfe nicht um den Sieg, weil den habe ich doch schon. Ich kämpfe auch nicht um Anerkennung, weil die habe ich doch schon. Ich kämpfe, weil ich es kann, weil nämlich das Neue schon da ist. Weil die Macht der Liebe des Lichts gegen die Macht der Finsternis gesiegt hat. Und Christus hat gesagt, das macht dich neu. Und das darfst du glauben und wahrnehmen. Ich kämpfe, weil ich es kann, weil das Neue in mir bereits da ist und weil es dann das Kommen von Jesus auch vorbereitet. Und wir leben doch alle mit Jesus, damit das Kommen von ihm sich auf dieser Welt weiter vorbereiten kann. Die Gnade soll sich auf der Erde weiter ausbreiten, wie auf Erden so im Himmel. Das können wir nicht begreifen, aber wir können es ansatzweise da erkennen, dass wir den vielfältigen Anforderungen uns eben nicht ausweichen und sagen, ich bin halt so. Ja? Der eine ist ein bisschen jähzornig, der andere ist sowieso ein bisschen komisch. Dann sagen viele gern, der ist halt so, das ist der Kurt, den lassen wir so. Und Gott sagt, nee, ich habe ein ganz anderes Bild von diesem Kurt. Erstens mal reicht er völlig aus. Und zweitens möchte ich aus ihm einen Menschen machen, der das Kommen meines Sohnes Jesus Christus vorbereitet. Dass Menschen, die mit diesem Kurt zusammenkommen, der so ein jähzorniger Muggel ist, dass die plötzlich merken, da hat sich was verändert. Das ist eine schöpferische Kraft, die Leben verändert. Und das geschieht nicht, dass der Kurt sich wieder und wieder zusammenreißt, sondern dass er das anerkennt, dass er geliebt, dass er geschätzt und gewollt ist. Weichen wir den vielfältigen Anforderungen unseres Lebens jeweils nicht aus, sondern kämpfen. Wir können kämpfen, weil die Gnade bereits für uns da ist. Wir können überwinden. Und kommen wir zum abschließenden Gedanken. Das Bild geht ja weiter. Wen finden wir denn nicht in diesem neuen Reich, in dieser neuen Welt, auf der neuen Erde? Es heißt hier, Vers 8, doch die Feigen und Treulosen und diejenigen, die abscheuliche Taten tun, die Mörder und Unzüchtigen und die, die Zauberei treiben, die Götzendiener und alle Lügner. Sie erwartet der See, der mit Feuer und Schwefel brennt. Das ist der zweite Tod. Also diese Aufzählung ist ja schon ziemlich krass. Und eine persönliche Spontanreaktion bei Texten dieser Art ist in der Regel der Wunsch, das möchte ich irgendwie abmildern, theologisch irgendwie ein bisschen erklären, sodass es nicht ganz so heftig ist. Aber ich stelle fest, es ist genau der gleiche Text wie der von vorhin, vom gleichen Autor im gleichen Abschnitt. Und wenn es mir leicht fällt zu sagen, was für herrliche Dinge auf uns warten, dann muss ich mich fragen, warum will ich dann das, was mir nicht so recht einleuchtet und reinpasst, warum will ich das dann plötzlich weghaben? Gottes Wort ist zuverlässig und was es sagt, trüget nicht. Schauen wir das nur kurz an. Wer ist also denn nicht auf diesem Bild der Enthüllung dabei? Nicht dabei werden die sein, die sich von Jesus abdrängen und weglocken lassen. Da gibt es so ein paar Substantive, zum Beispiel die Feigen und Treulosen. Das sind Leute gemeint, die genau dann, wenn Nachfolge tatsächlich etwas kostet, einknicken. Leute, die Gott vielleicht als Sahnehäubchen eines angenehm bewahrten Lebens so irgendwie mitlaufen lassen und sich für den einfacheren Weg entscheiden. Und das heißt hier, die abscheuliche Taten tun. Am besten übersetzt man das mit Frevler. Leute, die Gott seine Ehre rauben und sich an seine Stelle setzen, die Ehre sich selbst geben. Und dann heißt es hier was von Mördern. Naja, da bin ich dann ganz schnell auch persönlich dabei und sage, also ich habe ja noch keinen umgebracht, nicht wahr? Der einzige Tote, den ich zu beklagen habe durch meine Schuld, ist eine Amsel, die am Motorradhelm zerschellt ist. Aber du kannst ja auch überlegen, wie ist dein Konsumverhalten? Die Bibel sagt, wie redest du über andere? Es gibt dieses deutsche Wort vom Rufmord. Gegen wen trägst du in deinem Herzen einen Groll und kannst nicht vergeben? Wie viele Leute gehen offenkundig oder gar hinterhältig über Leichen, damit sie dahin kommen, wo sie gerne möchten? Ein weiteres Wort, was einen zusammenzucken lässt, ist hier die Unzüchtigen. Ich denke, das könnte Pornografie in jeglicher Form betreffen. Nur unweit hier gibt es ein interessantes Etablissement, an dem fahre ich täglich vorbei, wenn ich zur Gemeinde fahre oder von der Gemeinde komme, mit so einem Fisch drauf. Und wenn ich da vorbeifahre, ist der Parkplatz rappelvoll zu jeder Tages- und Nachtzeit. Die Zauberei treiben. Es gibt so viele Hilfen in unserem menschlichen Alltag, vom Aberglauben angefangen, über Esoterik, okkulte Praktiken und so weiter. Wie viele Menschen setzen da die Hoffnung ihres Lebens hinein? Von diesen und jenen, die dort stehen, wird gesagt, sie werden nicht dabei sein. Götzendiener. Frage, was schleicht sich leise und heimlich ins Leben von Menschen, gerade in der westlichen Welt, an materiellen Dingen, das dann zwischen uns und der Liebe Gottes steht, wovon wir uns abhängig machen. Das ist ein weites Feld. Und zum Schluss nehme ich nur noch das Wort, was hier steht, Lügner. Es gibt um uns herum so viele laute Stimmen, die sagen, du kannst über das Leben selbst bestimmen. Dieses Kind wird krank zur Welt kommen. Du kannst es einfach wegmachen lassen. Diese Familienplanung, das wird euch total durcheinander bringen. Es gibt einfachere Wege. Dieser alte Mensch, er bringt uns doch gar nichts mehr. Er kostet jede Menge Geld. Da gibt es doch Möglichkeiten. Ihr seid doch diejenigen, die entscheiden können. Ich verstehe die Bibel so, dass sie an dieser Stelle sagt, das sind Lügen. Herr über Leben und Tod ist einer allein. Was maßt ihr Menschen euch an? Lasst uns das mal so hören und mitnehmen. Solche Menschen werden nicht mit auf dem Bild sein. Ihnen gilt der zweite, der endgültige Tod. Ich habe ein altes Lied gefunden. Ja, das ist wirklich eine alte Sprache, aber ich finde, es passt. Es hat eine gute Beschreibung dieser Sache, die uns ermutigen kann, uns entsprechend zu verhalten. Es heißt, rüstet euch, ihr Christenleute, die Feinde suchen euch zur Beute. Ja, Satan selbst hat euer begehrt. Wappnet euch mit Gottes Worte und kämpft frisch an jedem Orte, damit ihr bleibet unversehrt. Ist euch der Feind zu schnell? Hier ist Immanuel. Holpert ein bisschen vom Reim, ne? Aber der Starke fällt durch diesen Held und wir behalten mit das Feld. Und das ist für mich eine super Zusammenfassung oder Beschreibung der Jahreslosung. Der Starke fällt durch diesen Held und wir behalten mit das Feld. Wir sind eingebettet, dem Anfänger und dem Vollender. Und wir können widerstehen, wir sollen widerstehen, um im ersten Bild zu bleiben. Und das ist nicht unsere Kraft, sondern die Gnade Gottes, die wir zulassen. Und deswegen darf ich im Blick auf die Jahreslosung, ich will dem Durstigen geben von der Quelle des lebendigen Wassers umsonst. Nochmal betonen, wir können nichts bewirken, aber wir können uns dieser Gnade wirklich öffnen. Prüfe sich jeder selbst und nehme er die Gnade in Anspruch. Du bist geliebt, du bist wertvoll. Du hast die Kraft, die du brauchst für den heutigen Tag, für diese Herausforderung, für diese Anforderung. Schließe dich mit anderen zusammen, dafür gibt es Gemeinde. Betet gemeinsam, segnet einander, tröstet euch. Ich sage, geht miteinander irgendwo einen schönen Kaffee oder ein Bierchen trinken. Sprecht über die Dinge, die euch belasten, die euch das Leben schwer machen. Macht das in euren Hauskreisen, redet nicht übers Wetter, sondern öffnet einander eure Herzen, eure Seelen und stellt euch miteinander auf diesen Boden der Gnade, der euch trägt und hält. Friede mit euch. Ich möchte beten. Danke, Vater, dass du uns das lebendige Wasser umsonst gibst. Und danke, dass das nicht vergeblich sein muss im Leben von Menschen. Weder bei uns noch von Menschen, die dich gar nicht kennen. Wir beten darum, dass diese Gnade zum Ziel kommt, unsere Herzen erreicht, weich macht, Vergebung möglich macht, Umkehr, Neuanfang. Du wirst die neue Erde schaffen und Neues hat bereits in uns angefangen. Darauf lass uns sehen und damit lass uns durch die Woche gehen. Du bist da und das reicht aus. Wir beten dich an. Amen.